Let's go.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Wir sind heiß auf eine neue Woche. Die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes mit Bernd Schwickerath.
Guten Tag, Herr Fetzer.
Ich habe hier so Schriftgröße Helvetica 13. Ich glaube, es sind 4 oder 5 DIN A4 Seiten, die wir uns da wieder zusammengeschrieben haben. Aber also ihr könnt uns gerne noch mal ein bisschen Feedback geben. Für uns ist es halt wichtig, da diesen wöchentlichen Podcast auf jeden Fall zu haben mit dem Eishockey-Wochenende, dass wir wirklich in alle Ligen auch schauen. DL, DL2, PWHL läuft jetzt. DFL auch mal, natürlich in die NHL, natürlich in Europa, dass wir einfach einen Überblick haben und aus unserer Sicht, also unsere Absicht ist, euch zu informieren, Woche für Woche, was in der kompletten Welt im Eishockey eigentlich so abgeht. Klar, wir können überhaupt also nicht...
Komplett ist ein großes Wort,
aber,
ehrlich gesagt.
Nein, aber wir blicken schon, okay, auf die komplette Welt blicken wir nicht, aber auf die wichtigsten Ligen blicken wir, dann haben wir am Dienstag normal auch international noch mit dabei und ich sag bloß, wenn ich das so serviert bekommen würde, Woche für Woche, dann wäre ich sehr, sehr froh, weil dann wüsste ich so, was so abgeht, eigentlich fast überall, du was wichtig ist.
Selber machen.
Genau, du müsstest es nicht selber machen. Genau, aber jetzt in den letzten Wochen ist es immer mehr geworden, aber mir macht es auch Spaß, in die verschiedenen Ligen dann einzutauchen. Insofern würden wir das beibehalten, es sei denn, es gibt halt jetzt von 100% der bisschen Hockey-Fan-Kurve kompletten Protest. Fangen wir an in der DL, würde ich sagen, und müssen wir mit Ingolstadt anfangen. Ich war gestern in Ingolstadt, die gewinnen wieder zum 8. Mal in Serie, die gewinnen wieder mit 5 eigenen Toren gegen Bremerhaven, 5-2. 8 Siege in Serie jetzt, 11 von 12 gewonnen und bei diesen 11 Siegen immer mindestens 4 Tore geschossen. Also diese Offensive haben wir auch in Best of Seven ja mal angesprochen, beziehungsweise drüber geschrieben. Also es ist unglaublich, auch vor allem, wie viele Spiele dann Scoring-Streak haben. Jetzt Pertha zum Beispiel hat den ligaweit meisten, obwohl der in der 4. Reihe spielt, oft mit jungen Spielern. Riley Barber hat jetzt in 4 Spielen in Serie getroffen, 5 Tore, steht bei 19 insgesamt hochgerechnet, während es 47, das ist etwas, was nur Serge Beresin Mitte der 90er, 95, 96 übertroffen hat und so weiter und so fort. Also da läuft einfach alles bei Ingolstadt, fast blind spielen die zusammen, muss man sagen.
Ja, wie schön die auch die Tore rauskombinieren und wie du richtig sagst, da funktioniert einfach alles. Und wenn wir mal gucken, die haben 94 Tore geschossen. Also es gibt Mannschaften, die haben irgendwann, so im Februar freuen die sich, klar, das sind ja schlechte Mannschaften, da freuen die sich, wenn die 100 Tore knacken. Aber die haben jetzt schon 94 Tore. Mehr als doppelt so viel wie Dresden. Das ist doch Wahnsinn. Und Iserlohn auch.
Ja, es ist Wahnsinn. Und du hast ja dann eben diese Scoring-Streaks, den von Pieta habe ich angesprochen, den Tor-Streak von Riley Barber. Aber wenn man nochmal schaut, insgesamt beim ERC Ingolstadt, wer da jetzt in mehreren Spielen in Folge gepunktet hat. Barber hat schon mal einen Scoring-Streak von 8 Spielen gehabt. Pieta aktuell mit dem von 7. Riley Sheen hat einen Scoring-Streak von 6 Spielen. Austin Keating hat einen Scoring-Streak schon 5 Spielen. Riley Barber eben mit diesem Tor-Scoring-Streak auch und so weiter und so fort. Und es ist halt wirklich so, dass alle Reihen funktionieren und man muss aber auch sagen, ein Vorteil in dieser Saison, sie haben kaum Verletzte. Also jetzt ist Philipp Kraus ist gestern noch gesperrt gewesen, ansonsten nur Kaputli momentan raus und dann kannst du auch natürlich auch, der Brochu war jetzt wieder auf der Tribüne, dann kommt Jandrich wieder rein als Verteidiger, dann ist Preto healthy scratch, das hätten gern andere Mannschaften in der Liga, dass sie einfach mal einen draußen sitzen lassen können und das kann sich Ingolstadt leisten und eigentlich zum ersten Mal seit Mark French da ist, wirklich über Wochen die gleichen Reihen und das merkst du einfach, dass die funktionieren alle und dann lässt es natürlich gleich so.
Und es sind jetzt auf einmal nur noch 2 Punkte zu Straubing. Straubing ist nämlich so quasi ein kleiner Flop, haben nämlich beide Spiele am Wochenende verloren, die Tigers. Und wir haben letzte Woche noch gesagt, 8 Punkte Vorsprung, kann das überhaupt sein? Ja, so schnell kann es gehen. Jetzt sind es auf einmal nur noch 2. Aber reden wir mal beim richtigen Flop über 2 andere. Die haben wir gerade schon kurz erwähnt, nämlich, dass die gemeinsam nicht mal so viele Tore haben wie Ingolstadt. Natürlich reden wir über Iserlohn und Dresden. Das ist einfach nur Wahnsinn. Also sie haben nicht nur zusammen weniger Tore als Ingolstadt, sie haben zusammen auch weniger Punkte als der Drittletzte. als Frankfurt. Und das ist ja wirklich absolut besorgniserregend. Jetzt kann man aber sagen, am Mittwoch wird sich das ändern, weil da werden mindestens 3 Punkte vergeben. Vielleicht, nein, vielleicht gibt es ein 2-1. Wir werden sehen, denn es ist Iserlohn gegen Dresden. Das ganz entscheidende Spiel wahrscheinlich, ne?
Es ist, muss ich leicht korrigieren, Dresden gegen Iserlohn.
Ja, in Dresden.
Genau, in Dresden, okay. Genau. Und da würde ich auch sagen, so hatten wir auch schon mal den Hinweis bekommen, hey, könnt ihr mal die Fans auch ansprechen in Dresden? Und ich finde, bei diesem Sieg unter der Woche gegen Schwenningen, da hast du schon die Stimmung gemerkt, da hast du gesagt, okay, wir müssen hier alle zusammenhalten. Und da würde ich aktuell so im direkten Duell in Dresden fast Dresden vorne sehen, weil bei Iserlohn läuft ja wirklich gar nichts. 0-3 in Frankfurt, 0-4 gegen Mannheim verloren. Insgesamt jetzt 4 Niederlagen in Serie, zuletzt 3-mal ohne Tor. Und Christian hat mich darauf hingewiesen, dass Iserlohn und Dresden weniger Punkte haben als Frankfurt, also der Drittletzte. Und Tadif schreibt in der Bissl Hockey-Fankurve, alle Iserlohner Imports haben zusammen genauso viele Tore wie Riley Barber, nämlich 19. Und Iserlohn hat weiterhin genau einen Sieg nach 60 Minuten, nämlich am ersten Spieltag gegen, witzigerweise oder kurioserweise, gegen Ingolstadt, die damals halt noch nicht so diesen Lauf gehabt haben. Das ist der einzige Sieg nach 60 Minuten für Iserlohn.
Ja, und auch nur 38 Tore, das sind nicht mal 2 im Schnitt. Das ist ja einfach viel, viel, viel zu wenig. Aber gucken wir mal wieder auf positive Sachen. Gucken wir auf Nürnberg. Ich meine, wir haben jetzt oft und breit und lang darüber gesprochen, wie viele Leute da ausfallen, wie viele Verletzte die haben. Und trotzdem gewinnen die Eistagers am Wochenende beide Spiele. 5-4 in Bremerhaven, 5-2 gegen Frankfurt. Also sie machen 10 Tore und insgesamt 13 Spieler mit mindestens einem Scorerpunkt. Barrett, davon, das ist jetzt nicht ganz neu, ne, dass der mal 5 Punkte macht. Aber es ist natürlich trotzdem bemerkenswert. Hedrick, Spezia und Jake Ustorf. Aber 38 Spiele ohne Tor und macht jetzt 1.
Ja, und 3 Punkte insgesamt am Wochenende. Mirelles macht 3 Punkte und Hedrick, Spischer und Murray je 2 Tore. Also das ist schon in der Tiefe wirklich gut. Immer noch Ausfälle, die kommen zurück jetzt in nächster Zeit. Und Nürnberg versucht gerade so die Hoffnungen auf die Top 10, auf die Playoffs eben zu erhalten. Und dass das jetzt so gelaufen ist, dass die eben ja da in diesem Umfeld von Platz 10 aktuell sind, das ist schon, ja, finde ich schon beeindruckend, weil das ist wirklich die
find
Mannschaft.
Ich auch, weil natürlich ist es eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer die Playoffs erreicht hätte. Wenn sie nicht erreichen würde, wäre das natürlich eher erstmal ein kleiner Rückschritt. Aber wenn wir sehen, wie die Saison läuft, wie viele Verletzte die haben und die haben überhaupt gar nichts mit dem Abstieg zu tun, Stand jetzt, ist das eigentlich auch schon wieder sehr positiv.
Ja. Weiteres Top, würde ich sagen, Mannheim und München, die langsam so in Fahrt kommen, ja, mit 3 Siegen in Serie jeweils. Mannheim nur 2 Gegentore in den letzten 3 Spielen. Allerdings muss man auch sagen, sie haben gegen Wolfsburg gespielt.
Die beste Abwehr der Liga, ne?
Ja, genau, die haben gegen Wolfsburg gespielt, die momentan nicht so überragend drauf sind und eben auch gegen Dresden und Iserlohn. Aber nach diesen 5 Niederlagen, die sie ja kassiert haben, jetzt wieder 3 Siege für die Adler Mannheim und natürlich Matthias Plachter, die 200 Tore voll gemacht als 25. Spieler der DL-Geschichte. Ich habe dann auch bei Instagram.
Oder? Ist wenig, oder? 25 Spieler. 30 Jahre Liga Geschichte finde ich das wenig, ehrlich gesagt.
Das 25 Spieler nur die 2, ja, aber es ist halt auch nicht so einfach, 200 Tore zu schießen. Ne?
Also wenn nee, du sagst, schon klar, aber wir haben ja schon mal gesagt, 20 sind eine entscheidende Marke und das 10-mal zu schaffen, ist halt schon krass.
Ja, genau. Und ich habe bei Instagram gesehen, dass das auch noch in dem Spiel passiert ist, als zum ersten Mal sein Kind auch mit im Stadion war und er zum ersten Mal das Kind auf der Ehrenrunde da mit dabei gehabt hat und da die 200 voll gemacht. Muss auch sagen, dass er vorher ja auch nicht so gescored hat, also hatte vorher bevor er diese jetzt 4 Tore gemacht hat am Wochenende, waren es 2 in der kompletten Saison. Also an diesem Wochenende doppelt so viele Tore als zuvor.
Ja, wir müssen diesmal auch einen Flop nennen oder anders formuliert. Wir müssen diesmal auch ein Team, was sonst sehr oft bei den Tops auftaucht, diesmal bei den Flops, denn die Fischer und Pinguins am Wochenende beide Spiele verloren. Und da stand vor allen Dingen die Abwehr nicht so, wie man das eigentlich aus Bremerhaven kennt. Es gab zuerst ein 4-5 gegen Nürnberg, dann gab es ein 2-5 in Ingolstadt. Davor ja schon in Straubing verloren und in der Champions Hockey League verloren. Also es ist gerade nicht ganz so eine gute Phase. Und das liegt vor allen Dingen an den Special Teams. Ne? Wir reden über 5 Gegentore in Unterzahl bei den letzten 3 DL-Niederlagen und auch in der Champions League weiter. Ja, die Unterzahl ist das Problem. Sie hatten ja die Pinguins zu Hause gegen Ilves alle Tore in Unterzahl kassiert.
Genau, und dann im Rückspiel auch gleich früh nochmal eine doppelte Unterzahl. Ich frage mich halt, also ich war ja bei dem Spiel jetzt gestern Ingolstadt gegen Bremerhaven und vorher heißt es halt immer, ja, von der Strafbank wegbleiben, leichte Fehler vermeiden und genau das machen sie dann eigentlich.
Gehört, übrigens.
Ja, nee, aber genau das machen sie dann nicht und müssen halt auf die Strafbank und Bennett Rosmi, ja, aus meiner Sicht so ein bisschen übermotiviert teilweise, auch mit Strafen dann mal im gegnerischen Drittel so ein Einhaken oder so ein Stockschlag, wo du sagst, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Alex Fries mit einem echt schlimmen Fehlpass vor dem ersten Gegentor, da war er auch da, danach gesehen, der war völlig fassungslos, dass ihm sowas passiert. passiert ist. Also einfach so Dinger, die man nicht kennt von den Fishtown Penguins. Und ja. Bei den Special Teams frage ich mich tatsächlich, ob sie jetzt, wenn sie nicht mehr in der Champions Hockey League dabei sind, dann auch mal eine Woche halt einfach mal zu Hause sind. Jetzt sind wir bei Bremerhaven, diese Reiserei. Jetzt waren sie dann gestern wieder in Ingolstadt. Davor haben sie gespielt gegen Nürnberg zu Hause. Also die spielen gegen zwei bayerische Mannschaften.
In Finnland.
Genau. Aber die spielen gegen zwei bayerische Mannschaften am Wochenende. Aber das eine spielen sie zu Hause und dann spielen sie, nachdem sie am Freitag zu Hause gegen Nürnberg gespielt haben, am Sonntag in Ingolstadt. Dann müssen sie wieder runter, dann müssen sie wieder hoch. Jetzt sind schon wieder Spiele unter der Woche. Aber ich glaube, irgendwann, wenn die mal unter der Woche auch Zeit haben zu trainieren, gerade die Special Teams mit in dem zweiten Powerplay zumindest, vielen neuen Spielern, die im Sommer erst gekommen sind, dann funktioniert das wieder besser. Und Unterzahl, läuft aber auch nicht so wirklich, muss man ganz ehrlich sagen. Nur auch da die Anmerkung, aktuell Kudlewskis, der ist einfach, Rudelcheck hat jetzt gestern nicht mehr bei Kudlewskis.
Wer ist dein bester Unterzahlspieler, ne?
Aber Kudlewskis verletzt dann Brugiser und Jensen, die auch in Überzahl wichtig sind. Ja? Der spielt jetzt aktuell Hirosi, der serviert Urbas die Dinger auch nicht so, wie er das gewohnt ist. Und Urbas noch ohne Powerplay-Tor in dieser Saison, obwohl das ja die
das
Powerplay.
Ist völlig absurd.
Ja, das ist ja die Powerplay, also in dieser Saison in der DEL, in der Champions Hockey League hat er schon getroffen. Aber das ist ja die Powerplay-Formation, die wir kennen mit Urbas, Verlec, Jeglic und dann Weise vor dem Tor noch mit dazu. Und gestern war es zum Beispiel auch wieder eine super Vorarbeit von Urbas auf Weise im Powerplay, scharfer Pass und Weise hält nur eine Schläge rein. Und sowas kennt man aber Spiel für Spiel von Bremerhaven, das funktioniert momentan jetzt noch nicht so.
Ja, gucken wir mal auf Leute, die am Wochenende sehr gut funktioniert haben. Mal schnell ein paar Namen. Liam Kirk, Hattrick für Berlin in Straubing. Dominik Bockmar mit 3 Toren am Wochenende. Ich habe nämlich hatte mir die Statistik angeguckt von Bock. Und da habe ich gesagt, okay, dass der jetzt nicht der 1:1 Justin Schütz-Ersatz wird, ist mir klar. Aber wie wenig der getroffen hat, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Jetzt am Wochenende war er mal richtig stark mit 3 Toren. Und Patrick Russell sogar 6 Tore in den letzten 4 Spielen. Und natürlich auch verlängert worden. Ne? Also das ist natürlich eine sehr starke Sache, dass die Haie da ihre guten Leute auch halten können. Und da gucken wir nochmal auf den Torwart. Dustin Strahlmeier hat ja nach dem Deutscher Cup angekündigt, dass er ganz gute Chancen sieht, dass er zur Olympia fährt. Sehe ich ehrlich gesagt nicht ganz so. Aber am Wochenende hat er wirklich stark gehalten. Ne? Ein Shutout in Dresden und insgesamt mehr als 95% gehalten. Bei immerhin 65 Schüssen. Also ist ja auch nicht so, als hätten die vor ihm alles abgeräumt.
Ja, auch gegen Dresden hat er 30 Schüsse auf sein Tor bekommen und da den Shutout. Ja.
Genau. Dann gehen wir weiter in die DEL2, würde ich sagen. Also da ist erstmal ein allgemeines Top, finde ich, die ausgeglichen hat. Also bis auf Ravensburg hat am Wochenende kein Team 6 Punkte geholt und von Platz 1 bis 9 sind es nur 9 Punkte. Also ich meine, 9 Punkte ist jetzt auch nicht nix, aber in der Woche mit dem Spieltag dazwischen kann theoretisch der 9. also gleich viele Punkte haben wie vorher der 1. Jetzt muss man sagen, Kassel hat auch 2 Spiele weniger, das ist natürlich was anderes. Also wenn die diese beiden Spiele gewinnen würden, dann sähe es auch ein bisschen anders aus, aber trotzdem aktuell ist es wieder sehr ausgeglichen. Selbst Freiburg hat am Wochenende mal ein Spiel gewonnen und so ein Top-Team wie Landshut, das 5-mal in Folge gewonnen hat, verliert dann gegen Bad Nauheim. Wo wir gerade bei Kassel sind, da war aber auch ein Flop, ne?
Ja, gibt ja auch einen Grund, warum Kassel jetzt noch ein Spiel weniger hat, nämlich das Spiel in Weiden ist abgebrochen worden. Das Glas ist im Eimer, oh Bernhard, das Glas ist im Eimer.
Naja, also da muss ich den Kollegen Nils mal loben, ne, der ja bei Blue Sky ganz stark geschrieben hat, Weiden hat heute kein Scheibenglück. Das fand ich sensationell, würde ich sagen.
Ja, auch heiß diskutiert in der Bissl Hockey Fankurve, weil sie es erst versucht haben zu flicken, aber es geht natürlich nicht, weil da ein bisschen was raussteht. Normalerweise sagt man immer, ja, müssen für alle Glaselemente muss was da sein, dann wird das immer ausgetauscht, da ist ein bisschen diese Leiste aufgemacht, ein neues Glas reingeschoben und dann müsste das eigentlich ein paar Minuten geschafft sein, aber irgendwie haben die eine Strategie versucht, die nicht funktioniert hat, wenn man irgendwie sogar zu einem Betrieb in der Nähe gefahren wäre, das irgendwie eingepasst hätte, dann hätte es sogar noch gereicht von der Zeit, dann hätte man das sogar noch fortsetzen können. Aber es war ja diese Scheibe an der Sprecherkabine und die hat eine andere Größe. Insofern auch ein bisschen unglücklich. Allerdings denkt man sich, okay, in der Profiliga DL2 sollte man darauf vorbereitet sein.
Ja, da musst du auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Ja, es ist bitter, aber sind wir mal ganz ehrlich, 90 Minuten, es gibt andere Ligen, gegen andere Hallen, da passiert das in 2-3 Minuten. Also klar, es kann nicht immer alles so schnell funktionieren, dass wir nicht auf NHL-Niveau reden oder auf Multifunktionsarena-Niveau, ist alles klar. Aber ich finde es ehrlich gesagt für eine Profiliga peinlich, dass ein Spiel abgebrochen werden muss, weil ein Plexiglas kaputt geht, was wirklich ständig passiert. Das ist ja nicht so, als wenn da was komplett Absurdes passiert, wo du gar nicht so vorbereitet bist. Also fand ich echt strange, ehrlich gesagt.
Ja. Wenn wir spielerisch bei den Flops sind, dann würde ich mal auf Kaufbeuren schauen. Schon wieder beide Spiele am Wochenende verloren. Kellerduell gegen Freiburg, 5 Gegentore Kassiert 2-5 gegen die Lausitzer Füchse 2-3 nach Penaltyschießen. Heißt also 7 Niederlagen in Folge mit 16-40 Toren. Das sind ja fast, fast 6 im Schnitt in diesen 7 Spielen. Ja. Das ist schon. Und, also ist schon und nur selber knapp über 2 geschossen. Also das ist wirklich ein super Negativlauf.
Ja, da gucken wir aber mal auf Ravensburg, nämlich die Tower Stars, ne? Wir wissen es letztes Jahr nur einen Schuss davon entfernt, Meister zu werden. Und jetzt hat es irgendwie so gar nicht geklappt, sind sogar auf dem Playdown-Platz abgerutscht, aber jetzt am Wochenende der große Befreiungsschlag ist ein 6-3 gegen Bietigheim und dann noch ein 5-3 in Krefeld und vor allen Dingen Hetschanik war recht ordentlich drauf, 6 Punkte am Wochenende gemacht, allein gegen Bietigheim 4 Tore und sein Kollege, sein Reihenkollege Mark Russell immerhin 2+2 am Wochenende, also Ravensburg mal wieder absolut top und dann gab es noch 2 Teams.
Lässt der den liegen, der Mark lässt Russell am Wochenende 2+2, Mann,
ja, das Wort kannte ich nicht, ehrlich gesagt.
Er lässt Russell. Okay. The Russells. The Russells im gegnerischen Tor.
Werde ich mir künftig merken. Wunderbar. Also sonst gab es auch noch immerhin 2 Teams, die beides gewonnen haben, aber eben nicht glatt, nämlich Lausitz und Nauheim. Und dann gucken wir nochmal auf das Spiel am Sonntag zwischen Düsseldorf und Regensburg. Also positiv aus Düsseldorfer Sicht. Endlich gibt es mal wieder eine Top-Reihe mit Bradford, Tirano und Linden. Die durften ja irgendwie nicht so wirklich zusammenspielen. Ricciano hat gestern gesagt, ja, es gibt zu wenig Secondary Scoring. Ich muss meine Top-Leute aufteilen. Ich habe gesagt, nein, jetzt stelle ich die mal alle in eine Reihe und zack, direkt hat es funktioniert. An 5 von 6 Toren beteiligt, die 3 zusammen 9 Punkte gemacht, Tirano heute Freitag schon getroffen und ach übrigens, Lenny Boos, erstes Heimtor gemacht, ne? Jetzt 4 Spiele in Folge gepunktet, der ist ja 19 geworden vor ein paar Tagen, also quasi mit 18 und 19, 4 Spiele in Folge punkten, 6 Punkte, nicht so verkehrt, aber bei dem Spiel ist noch was anderes passiert, nämlich Jonas Nefin, der ist ja bis dahin der mit Abstand beste Torwart der zweiten Liga gewesen, war sowohl im September als auch im Oktober jeweils Spieler des Monats der ganzen Liga und der hatte, ich hätte dir das gestern im Vorfeld angeguckt, bis dahin nur 2 Spiele mit mehr als 2 Gegentoren in der kompletten Saison. 9-mal mindestens 92%. Aber jetzt am Wochenende lief so gut wie gar nichts. 8 Gegentore und er hat sogar nur 1,5 Spiele gemacht, weil er musste gestern Mitte des zweiten Drittels verletzt raus. Ein Mitspieler ist in ihn reingerutscht und ich stand nach dem Spiel noch vorm Kabinengang. Da ist er dann, kam dann die Sanitäter und er lag dann auf der Trage und ist dann ins Krankenhaus gebracht worden. Also das könnte echt bitter sein, weil er wirklich so eine super Saison spielt bisher.
Auch wenn das jetzt keine schöne Geschichte ist, könnte ich dir stundenlang dabei zuhören, wenn du aus der DL2 erzählst. Ich merke ganz einfach, wie dich diese Liga gepackt hat und ich finde es schön.
Ja? Absolut. Ja.
So ist es. Horizonterweiterung bei Bernd Schwickerath in dieser Saison und vielleicht auch in den nächsten Jahren.
Und der war ja schon recht weit, ne? Muss man ja auch sagen.
Ja, der ist sehr, sehr weit. Ja? Mit der weiteste Horizont, den ich kenne. Ja. Dann gehen wir nach Europa. Ich würde sagen, da haben wir 2 Tops auf jeden Fall. Die heißen Ivar Stenberg, der 4 Punkte gemacht hat beim 5-2 von Frölunda gegen Leksands IF, ein junger Spieler und ein weiterer mit Albert Schmitz. Der spielt in Finnland, ist ein Lette, spielt bei Jukurit und beide, Stenberg und Schmitz, sind in den Draft-Rankings in den Top 5 für den nächsten Draft, also 2026. Und ja, da hat sich jetzt so ein bisschen was gewandelt in den vergangenen Wochen. Natürlich auch Stichwort Gavin McKenna, der noch nicht so richtig performt. Ich würde aber sagen, wir schauen morgen ja ein bisschen genauer auf Europa und dann auch mal so einen Blick auf die aktuellen Draft-Rankings. Ich sage nur so viel, Stenberg ist bei vielen jetzt auf Nummer 1 an Gavin McKenna vorbei. Stenberg eben in der SHL, fast ein Punkt pro Spiel, 20 in 21 Punkt pro Spiel. Das haben so Spieler wie die Sedin-Brüder oder auch Niklas Bäckström oder auch Leo Carlsson, der aktuell ja so abgeht, nicht geschafft in den letzten Jahren und Jahrzehnten in der SHL. Klar, jetzt sind wir am 21. Spieltag, aber es ist zumindest mal eine gute Portion dieser Saison.
Ja, dass Stenberg geht ab. Eine Diskussion gibt, wenn die Nummer 1 nächstes Jahr im Draft ist, eigentlich ist ja seit Jahren klar, das kann nur Gavin McKenna sein, der noch höher eingeschätzt wird als so ein Besar, der fast schon so auf so einem McDavid-Niveau, also zumindest vom Gerede her, gehypt wurde. Und jetzt könnte der theoretisch nicht mehr bei die Nummer 1 sein. Also ich gehe immer noch davon aus, dass das wird, aber allein, dass es eine Diskussion gibt, ist ja schon mal eine Entwicklung.
Ja, und Schmitz natürlich auch, finde ich, ein interessanter Name, weil er eben Lette ist. Also wenn du jetzt halt von Europäern redest und dann Schweden und Finnen da mit dabei hast, schön und gut. Aber ein Lette, der so für die Top 5 in Frage kommt in den Draft-Rankings, der jetzt auch so knapp 0,5 Punkte pro Spiel hat, als Verteidiger in der Liga, auch da ist etwas,
also in
etwas,
der was Liga,
in der finnischen Liga, in der Liga, genau, bei Jukurit, auch das ist etwas, was so in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht passiert ist für einen Verteidiger. Also ja, 2 europäische Spieler aus europäischen Ligen machen Gavin McKenna aktuell oder vor allem einer macht ihm den Nummer 1 Draft-Status aktuell streitig.
Ja, und da sind wir doch direkt in der NHL dort. Ich würde sagen, das Ereignis am Wochenende war Philadelphia, oder? 3 Tore in 26 Sekunden. Also dass 2 Tore schnell fallen, kann ja aber passieren. Aber 3 ist schon krass. Waren übrigens die 5 schnellsten 3 Tore der NHL-Geschichte. Und wer wären wir, wenn wir euch nicht sagen würden, wer damals die schnellsten waren? Nämlich die Boston Bruins gegen die Vancouver Canucks haben 1971 mal 3 Tore in nur 20 Sekunden geschossen.
War damals noch so, dass du Powerplay weitergespielt hast? Ich glaube, das wurde dann noch zu der Zeit irgendwann geändert. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das 3 Tore in Überzahl waren. Aber selbst dann
musst du ja immer wieder am Mittelkreis einen Bulli machen. Ne? Also du musst schon noch wieder nach vorne rennen und erstmal das Bulli gewinnen.
Und ja, und im Schnitt dann irgendwie unter 7 Sekunden pro Tor von der Mittellinie bis nach vorne. Ja, beziehungsweise dann im Schnitt nochmal
unter 10.
10 Sekunden, ja genau. Aber auch das ist stark. Ja. Das 500. Multipoint-Game in der Geschichte von Sidney Crosby am Wochenende. Oh, krass. Tor und Vorlage, 6. Spieler in der Geschichte, der das schafft, also die 500 Multipoints-Spiele knackt, wäre es auf Nummer 1 natürlich,
Wayne Gretzky. Jetzt liest mir die Zahl vor, ihr haltet euch alle fest vorher.
In 824 Spielen mehr als einen Punkt gemacht, Wayne Gretzky. Wie war die Statistik? Der hat mehr Spiele mit 4 Punkten als ohne Punkt. Ne? Genau.
Ja. Das ist wirklich geistkrank. Ja. Also wenn du mal überlegst, wie viele Menschen Spieler auf diesem Planeten wären die glücklichsten überhaupt, wenn sie 824 Spiele machen würden in der NHL und der macht einfach 824 Multi-Point-Games. Also das ist einfach komplett Banane. Dann gucken wir mal auf ein paar Flops, bevor wir zu positiv werden. Dann bleiben wir mal in Kanada. Also zumindest wenn wir Crosby und Gretzky natürlich als Kanadier sehen. Was ist denn mit den Leafs los? 2-3 nach Verlängerung gegen Columbus, 2-5 gegen Montreal, das habe ich zur Hälfte gesehen, das sah überhaupt nicht gut aus. Letzter im Osten, letzter. Wir reden also nicht mehr über eine kleine Krise. Man sagt, ja, okay, ne, sind ein bisschen abgestürzt. Nein, die sind letzter. Aus den vergangenen 8 Spielen gab es genau einen Sieg und der war noch nach Verlängerung. Der letzte glatte Sieg war am 6. November und die haben mittlerweile 82 Gegentore. Schlechter sind übrigens nur 2 andere Teams aus Kanada, die ein bisschen Ambitionen haben, nämlich Vancouver und Edmonton. Und bei den Leafs muss man sagen, es liegt auch an den Torhütern. Nur 88% Fangquote, aber es sind auch die Leute davor. Ne? Also auch so Werte wie Expected Goals und Corsi sind negativ. Generell sind die eines der schwächsten Corsi-Teams der Liga überhaupt. Und sie haben halt diverse Verletzte. Ne? So ein Matthews fällt auch so nice, ein Stollers. Wirklich gut sind eigentlich aktuell nur Tavares, Nylander, Ekman, Larsson. Also sonst gibt es bei den Leafs sehr, 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 sehr wenig zu lachen gerade.
Ja, ich zitiere mal Markus aus der bisschen Hockey-Fankurve. Ja, großartig, wie man sich in Toronto einen ach so tollen Playoff-Kader zusammengebaut hat. Ja. Nur zum in die Playoffs kommen reicht es gegen die viel schnelleren und jüngeren Teams dann plötzlich nicht mehr. Aber wenigstens hat man sich einen Trainer geholt, der so richtig böse gucken kann.
Und der ständig spuckt. Das war bei dem Spiel jetzt, also der spuckt da auf der Bank rum. Keine Ahnung, vielleicht bin ich spießig, aber geht für mich gar nicht. Das sah völlig strange aus, meiner Meinung nach. Komm, wären wir wieder positiv. Was ist denn mit Morgan Geeky los? Erklär mir das doch mal.
3 Tore am Wochenende, insgesamt 17 Saisontore. Ist jetzt mit Nathan MacKinnon bester Torjäger in der NHL. Morgan Geeky, 33 Tore gemacht in der vergangenen Saison. Davor war der nie ein Torjäger. Jetzt ist er on pace für 58 Tore. Klar macht er nicht weiter in dem Rhythmus, aber trotzdem, wenn der wieder die 30 Tore knackt oder dann auf 40 kommt oder so. Also ich finde es immer wieder faszinierend, wenn so Spieler dann, ja, das ist ja auch nicht so, dass der jetzt irgendwie 2-3 Jahre erst in der Liga ist, sondern wenn die dann irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Karriere komplett abgehen und dann komplett alles zerschießen.
Ja. Wobei, ich habe jetzt in der Vorbereitung auf einen Artikel, den ich schreiben muss, mir mal von diversen Superstars mal so die Karrieren angeguckt, weil ich wollte die so vergleichen mit den aktuellen Jungstars und mal wissen, wann die denn so abgegangen sind. Na klar, so ein Crosby, so ein Ovechkin, so ein McDavid, die waren alle von ihrer ersten Saison an top, wenn sie nicht gerade verletzt waren. Oder spätestens in der zweiten haben sie richtig was gerissen. Aber so ein Nathan MacKinnon zum Beispiel hat auch ein bisschen was gebraucht, bis er der heutige Superstar wurde. Der war jetzt nicht gleich in seinen ersten 2-3 Jahren so ein absoluter Topmann. Jetzt ist das allerdings, da sind wir beim nächsten Top, nämlich Colorado. Wieder gewonnen, 3-0 gegen Nashville, 1-0 gegen Chicago. Also kein einziges Gegentor kassiert. Wir reden von 9 Siegen in Folge. In den letzten 13 Spielen nicht glatt verloren. Und das liegt eben vor allem an Leuten wie Nathan MacKinnon. Der ist nämlich Topscorer mit 37 Punkten, ist auch Top-Torjäger mit 17 Toren. Und was der sonst für Werte hat, der hat 72,3% Corsi. Also wenn der auf dem Eis steht, geht's wirklich nur nach vorne. Es fallen 8 von 10 Toren, wenn Nathan MacKinnon auf dem Eis steht, für die Avalanche. Und wenn wir ihn dann noch zusammen mit MacKinnon uns angucken, die beiden haben zusammen bei 5 gegen 5 19-6 Tore erzielt. Also du kannst ja gar nicht verlieren, wenn du die beiden auf dem Eis hast, so gesehen. Aber was man auch sagen muss, und das unterscheidet natürlich Colorado von vielen anderen ordentlichen Teams, sie können es eben auch ohne ihre Topstars. Denn selbst wenn McCarr und MacKinnon beide gerade nicht auf dem Eis sind, haben die Avalanche eine positive Tordifferenz. Und das zeigt mir wirklich nochmal ihre Tiefe.
Ja, und dann haben sie auch einen guten Torwart mit ja. Wedgwood und 8,8 Goals Saved Above Expected, ein Schnitt von so rund 2 Gegentoren pro Spiel, fast 92%, Fangquote 91,8% und der wird jetzt auch als einer gehandelt, der vielleicht zu den Olympischen Spielen fahren könnte, als dritter Torwart bei den Kanadiern.
Der kanadischen Pass hat schon mal Puck gehalten, hat gerade in der Diskussion für Kanada zu Olympia zu fahren.
Ja, also das ist natürlich ein Thema, die Torwartposition bei den Kanadiern, aber den hatte ich jetzt zum Beispiel vor der Saison nicht auf dem Zettel für.
Ich glaube, der hatte sich selbst nicht auf dem Zettel.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Übrigens, krass ist bei Colorado jetzt schon 7 Punkte Vorsprung und das ist der gleiche Vorsprung, den der Erste auf den Zweiten hat, wie der Zweite auf den 25. Also wenn wir die komplette Liga sehen. Klar, wir haben oft drüber gesprochen, alles total eng dieses Jahr, aber Colorado setzt sich gerade echt da oben ab.
Minnesota! In der NHL. Also erstmal schön, dass Nico Sturm wieder spielt. Ne? Nach Rückenoperation, also ja, die erste Phase der Saison, das erste Viertel ungefähr der Hauptrunde der Regular Season verpasst und jetzt ist er wieder mit dabei. Und die Wild gewinnen 5-0 in Pittsburgh, 3-0 in Winnipeg, 5 Siege in Serie, 8 Spiele in Folge, mindestens einen Punkt dann auch geholt. Und schauen wir auf den Torwart, oder? Jesper Wahlstedt. Dritter Shutout der Saison. Kein Spiel bis jetzt.
Also der Kanadier wäre im Tor, würde ich sagen.
Genau, ist halt ein Schwede. Also auch schon in den letzten Jahren, irgendwie hieß es dann mal bei der U20-Weltmeisterschaft, war der mit dabei bei Schweden und da hieß es schon, das ist so, als er noch nicht in Nordamerika war, das ist so der beste Torwart, oder hat er noch AHL gespielt, auf jeden Fall hieß es, das ist so, kann möglicherweise der beste Torwart außerhalb der NHL. Jetzt ist er in der NHL, hat eben schon 3 Shutouts in dieser Saison, hat kein Spiel glatt verloren, hat 6 Gegentore weniger kassiert als erwartet, unter 2 Gegentore pro Spiel, 93,5% Save Percentage und ein heißer Kandidat für die Calder Trophy. Die ist dieses Jahr so sehr umkämpft, würde ich sagen. Und aus verschiedenen Richtungen bewerben sich da Spieler für diese.
Ja, Verteidiger mit Schäfer, Stürmer, Demidorf, aber jetzt auch ein Torwart mit Whitehead. Wo du gerade Nico Sturm ansprachst, gucken wir mal ganz kurz, was die Deutschen am Wochenende gerissen haben. Jeder hat nur ein Spiel gehabt, war nicht so viel. Und der beste Mann war Moritz Seider. Tor und Vorlage und plus 3. Stützle auch mit Tor und Vorlage. Peterka mit Tor, 3 Sätze nur mit Vorlage. Und Nico Sturm hat jetzt da nicht gepunktet, aber zumindest spielt er wieder. Und Philipp Gruber hat ja auch gespielt. Und auch nicht so schlecht.
Nee, Sieg gegen Pittsburgh und da 30 von 32 Schüssen gehalten, 93,8 Save Percentage. Also in den letzten Wochen Philipp Grubauer da auf jeden Fall wieder verbessert, auch mit guten Leistungen und in dem Fall ein Sieg für Grubauer und die Kraken.
Ja, und da sieht man auch insgesamt, also er steht jetzt bei nur 2,1 Gegentoren und 91,2 Fangquote. Und wenn er das bis Ende der Saison durchziehen würde, wäre das seine beste Saison seit 2021, wo er damals sogar Dritter war, glaube ich, bei der Vezina-Trophy, wo er in Colorado so stark war. Aber das ist mit Abstand seine beste Saison in Seattle allgemein. Dann gucken wir trotzdem nochmal auf Flops, Rangers, da gibt's eigentlich auch gute Torhüter, aber die verlieren auch alles. 3-6 gegen Colorado, 2-3 gegen Utah, 4 Niederlagen in Folge. Und wenn wir sagen, die Leafs sind schlecht als Letzter, dann sind die Rangers als Vorletzter jetzt auch nicht so richtig geil. Bei denen liegt es allerdings nicht an der Abwehr. Wie gesagt, die Torhüter sind sogar wirklich in Ordnung. Aber die treffen halt das Tor viel zu selten. Die haben nur 57 Tore gemacht. Das ist der drittschlechteste Wert der ganzen Liga. Die haben keinen einzigen Punkt pro Spielspieler. Und wenn man mal sieht, so ein Panarin, Zibanejad, Miller, Lafreniere, die sind einfach ständig bei Gegentoren auf dem Eis und bei deutlich mehr Gegentoren. Bei deutlich mehr Gegentoren als bei eigenen Toren. Und dass Zibanejad mit 7 Toren der Top-Torjäger ist, sagt halt auch viel aus über die Rangers aktuell. Ja.
Gehen wir mal weg vom Spielerischen und schauen mal auf Mikko Rantanen und seine wirklich zwei dreckigen Checks jetzt in wenigen Tagen. Erst gegen Alexander Romanov, der auch lang ausfällt, jetzt mehrere Monate Schulterverletzung, dann gegen Matt Coronado von den Calgary Flames. Für diesen Check gegen Romanov hat es nicht mal eine Sperre gegeben. Gegen Coronado, der Check, der hat jetzt ein Spiel Sperre gebracht. Ich habe es, glaube ich, auch letzte Woche dann schon mal gesagt, einfach dieses von hinten an der Bande dann, wenn man die Nummer sieht. Also ich habe da wenig Verständnis dafür. Und ja, auch Mikko Rantanen, der natürlich hart spielt, der natürlich groß ist, kräftig ist, aber der jetzt in der Vergangenheit eigentlich nicht mit solchen Aktionen aufgefallen ist.
Ja, finde ich auch komplett strange. Vor allem, weil er es ja überhaupt null nötig hat, weil er ja einfach ein Mann ist, der ständig Tore schießt und vorbereitet und offensiv seine Qualitäten hat. Also ja, heißt nicht, dass man nicht verteidigen soll, aber völlig drüber. Aber wo wir gerade eh bei Verletzungen sind, also was ist denn da los? Ne? Es gibt ja schon diverse Artikel in nordamerikanischen Medien, wo es heißt irgendwie Verletzungsepidemie in der NHL. Das ist natürlich dann auch mit Blick auf Olympia ein bisschen blöd, weil da diverse Stars, die eigentlich recht sicher bei Olympia wären, jetzt ausfallen und vielleicht sogar bis Olympia ausfallen. Klar, kann man nicht bei allen sagen, aber allein jetzt mal in den letzten Tagen, Victor Hedman, Charlie McAvoy, Romanov hast du schon erwähnt, Lustorin, aber ich kann den Namen nicht aussprechen, Lustarinen.
Ne?
Lostarin, okay. Ryan Nugent-Hopkins, Nikita Kutscherov, Brayden Point.
Nugent-Hopkins war gut.
Danke. Jack Hughes, Drew Doughty, Andrei Burakovsky. Also das sind alles Leute, die jetzt nochmal neu in den letzten Tagen ausgefallen sind. Und wir haben ja eh schon Langzeitverletzte wie Brady und Matthew Tkachuk, wie Barkov, wie Hellebuck, wie Matthew Stone, Demko, Tarasenko, Rossi, Couture, Dubois. Also Wahnsinn, was da gerade für Stars verletzt sind.
Das zur NHL und dann haben wir natürlich am Wochenende auch den Auftakt in der Frauenprofiliga gehabt, in der PWHL und da muss man erstmal sagen, absolutes Top war das erste Spiel der beiden Expansion-Teams zwischen Seattle und Vancouver.
Da muss ich mal ganz kurz reingrätschen. Also, ich habe das erste Spiel, habe ich mir angeguckt, ne? Also das vorher war, Minnesota gegen, was war das überhaupt, ich habe schon wieder vergessen, Toronto. Ja, genau, das habe ich mir die ersten beiden Drittel angeguckt.
Ne, gegen Montreal, Minnesota gegen Montreal.
Nee, gegen Toronto. Es war auf jeden Fall die ersten
Spiele.
Genau,
Boston hat gegen Montreal gespielt. Ja, Minnesota gegen Toronto. Ja,
und dann habe ich aber, weil das Spiel erst irgendwie Viertel nach vier, halb fünf anfing, das war mir echt zu spät. Aber ich habe mir gedacht, komm, Samstagmorgen gucke ich mir schön die Zusammenfassung an. Und es gibt eine Zusammenfassung auf dem YouTube-Kanal des Teams aus Vancouver. Und in dieser Zusammenfassung die dauert fast 10 Minuten, werden nicht alle Tore gezeigt. Also sowas habe ich noch nie erlebt, weil ich gucke diese Zusammenfassung und denke mir so, langsam muss ich doch die Statistik sehen, muss doch gleich mal ein Tor fallen. Und auf einmal switcht das oben von 0 zu 0 auf 1 zu 2. Denke ich mir, wollt ihr mich verarschen oder was? Also die zeigen eine lange Zusammenfassung, aber nicht Tore. Spinnt ihr oder was? Aber egal, jetzt hast du wieder.
Ja,
aber
kann gut sein, dass da die KI vielleicht noch nicht so gut trainiert ist, die das dann schneiden muss. Ja. Also lass da lieber weiterhin Menschen arbeiten, die verstehen die Handwerk.
Definitiv, ja.
Also das erste Spiel der beiden Expansion-Teams zwischen Vancouver und Seattle, 15.000 knapp im Pacific Coliseum. Das ist ein neuer Rekord für ein offizielles PWHL-Heimspiel eben im eigenen Stadion, also in der eigenen Arena. Christine Sinclair, die Olympiasiegerin im Fußball 2021 mit dem ersten Puckdrop und dann natürlich auch ein geiles Spiel. Ne? Also Sarah Nurse trifft dann gleich mal in ihrem ersten Spiel. Aber den Siegtreffer, hast du den gesehen?
Ja, ich habe mir nachher natürlich nochmal eine andere Zusammenfassung mit den Toren.
Und dann am Ende gewinnt Vancouver 4-3 nach Verlängerung gegen Seattle, also auch noch Drama und Overtime und ja, eben zwei neue Mannschaften in dieser Liga. Wir haben ja in den Best of Seven auch drüber geschrieben, diese erste Expansion da eben in den Westen und die neuen, es sollen ja weitere Expansions kommen und immer die Frage, ja, wie viele College-Spielerinnen kommen dann in die Mannschaft und wie viele europäische Spielerinnen sagen dann doch auch, okay, wenn es jetzt mal 10 Mannschaften gibt und es weitere Rosterplätze gibt, ich probiere das vielleicht doch nochmal auch im Alter von um die 30 oder so, dass ich dann nochmal ein paar Jahre Profi-Eishockey spiele. Jetzt wenn wir kurz nach Deutschland schauen, auch in die DFL, also Franzi Feldmeier, ist immer noch Laura Kluge, Topscorerin, ja, die hat jetzt natürlich das erste Wochenende, wo sie nicht mit dabei war bei den Eisbärinnen oder nach dem Deutschlandcup nicht mehr mit dabei, aber auch Franzi Feldmeier scored da weiterhin sehr, sehr gut und das ist ja eine, die sich auch für den Draft eingeschrieben hat, also meine Hoffnung da auch aus deutscher Sicht dann, dass sich mehr Spielerinnen dann auch in Richtung Nordamerika orientieren und es zumindest dann mal versuchen und je mehr Mannschaften es natürlich gibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert. Wenn wir bei der DFL jetzt noch sind, klar, es waren geile Spiele jetzt zwischen Berlin und Budapest, aber muss halt sagen, wahrscheinlich sind es einfach Memmingen, Berlin, Budapest eigentlich nur 3 Mannschaften, die so realistische Chance haben auf die Meisterschaft und Mannheim komplett abgeschlagen. Also logisch, du hast da ab und zu mal so ein Wochenende wie jetzt eben mit engen Spielen zwischen Berlin und Budapest, aber in der PWHL hast du halt ja alle paar Abende hast du halt dann Spiel und vor allem vor geiler Kulisse dann auch noch. Das muss ja auch Motivation sein, denke ich, für europäische Spielerinnen mal vor 10.000, 15.000 und das vor allem nicht einmal, sondern eben Spiel für Spiel dann zu spielen und sich mit den Besten zu messen.
Wobei es natürlich jetzt auch nicht unbedingt einfacher wird, weil wenn wir sehen, wie viele College-Spielerinnen
eben ja das Ding, ja,
nicht wie bei den Männern schon ganz früh dann rüber wechseln in die Profiliga, sondern jetzt erstmal ihr Studium zu Ende gemacht haben. Also du siehst ja, dass ja diverse Top-Spielerinnen der PWHL nicht bei Olympia oder bei WMs sind, weil dann halt noch 4, 5 College-Spielerinnen bei USA und Kanada jeweils spielen. Ja. Und das ist natürlich, also natürlich je mehr Teams, desto mehr Arbeitsplätze wird es theoretisch einfacher. Aber es wird ja auch immer mehr und immer mehr College-Spielerinnen geben, die da rauskommen, weil natürlich auch die großen Colleges verstehen, dass es sich jetzt auch immer mehr lohnt, auch in ihr Frauen-Eishockey-Programm zu investieren. Und das werden sie auch machen. Ja, gucken wir mal auf Laura Kluge, die es ja an dies geschafft hat. Ne? Die hat nämlich so zumindest einen persönlichen Rekord gehabt am Wochenende. 8 Minuten 23 Eiszeit. Ja, ist immer noch nicht richtig viel. Aber wenn wir das damit vergleichen, dass sie ja vergangene Saison in Toronto teilweise nur eine Minute oder mal gar nicht spielen durfte, sind 8 Minuten 23 auf jeden Fall jetzt in Ordnung. Und Boston hat ja auch 2-0 gewonnen gegen Montreal. Da war Sandra Abstreiter Ersatztorhüterin. Ja, hat keinen Punkt gemacht, Laura Kluge, aber immerhin 2 Checks und sonst, glaube ich, jetzt auch keinen sonderlich großen Fehler gemacht. Also war auch für sie, glaube ich, ein ordentliches Debüt.
Ja, das ist ja halt tatsächlich so, wenn du deine 8 bis 10 Minuten Eiszeit bekommst, dann spielst du ja wirklich auch in der Liga. Dann hast du auch mal längere oder öfter mal Wechsel und bekommst deine Einsatzzeit. Insofern, ja, da schauen wir natürlich drauf, wie sich da die Eiszeit entwickeln. Abstreiter war Backup von Debien bei dem Montreal Victoire und insgesamt, also Kluge ja dann auch mit dem Sieg im deutschen Duell gegen Abstreiter, 2-0 mit Boston gegen Montreal. 25 Saves von Aaron Frankel da und nochmal ein Fakt zu dem Boston Fleet. Trainer ist da ja seit dieser Saison Chris Spahr.
Natürlich, ich habe in der Rheinischen Post schon längst verkündet, vor Wochen.
In der
schon
Rheinischen Post, ja.
Legende, als Wintergame-Legende.
Wie lange hat der bei der Düsseldorfer EG gespielt?
Auch, ja, oh, so 7 Wochen.
Ja, genau.
Also lang war es nicht, aber er hat zumindest im Wintergame Tore geschossen.
Ja, genau. Aber erste Station als Headcoach für ihn, 7 Jahre war in der DL. Der Bruder Daniel hat ja auch in Deutschland Eishockey gespielt. Also Chris Spahr, mittlerweile Trainer von Laura Kluge. Und dann haben wir noch zum Abschluss einen Top, nämlich Taylor Girard, die ganz einfach mal beim 4-0 der New York Sirens gegen die Ottawa Charge einen Hattrick schießt. 5 Tore in 46 Spielen vorher und dann in diesem ersten Spiel der neuen Saison 3 Tore. Ja, das erinnert mich an mich am Freitagabend, als ich mit den Desperados auf dem Eis war und dann auch mal wieder ein Tor geschossen habe. Es waren nicht 3, aber 1. Ja.
Das war auch das Erste, woran ich eben gedacht habe, muss ich sagen. Ja. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Also bist du auch quasi auch ein Top des Wochenendes?
Würde ich schon sagen, ja. Wie gesagt, also bei uns ist auch einfach, in dem Fall wollte ich eigentlich gar nicht flach schießen, aber in dem Fall habe ich die Scheibe dann irgendwie nicht hochbekommen. Das ist aber bei uns immer gut, flach zu schießen, weil der Torwart nicht so schnell runtergeht und dann geht er irgendwie zwischen den Beinen durch. Also flach schießen
hoch gewinnen.
Genau, flach schießen hoch gewinnen. So sieht's aus. Ja.
Danke, so, bevor wir noch phrasiger werden, verabschieden wir uns.
Das ist alles, was in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Danke an Bernd Spickerath.
Danke an Flachschussexperte Christoph Hitter.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.